Ein guter Tag für Inklusion. Auch heute wieder. Und warum das so ist? Darüber unterhalten wir uns in diesem Podcast, zu dem wir Sie ganz herzlich begrüßen. Wir, das sind Björn Wierendt und André Literski von der Inklusionsberatung für Kommunen von Antonius Gemeinsam Mensch. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Podcastes Ein guter Tag für Inklusion. Heute mit einem Unternehmer aus Eichenzell. Wir freuen uns darauf.
Ja, wir haben uns heute eine spannende Person eingeladen. André, du sagtest schon, wir haben heute einen Unternehmer zu Gast, mit dem oder auf den wir eigentlich schon hätten viel, viel früher stoßen können, weil Antonius ist in der Gemeinde Eichenzell ja schon lange mit einem Inklusionsprojekt vor Ort aktiv und das Unternehmen oder der Unternehmer, mit dem wir heute sprechen, kommt auch aus Eichenzell, ist darüber hinaus auch noch Perspektiva-Gesellschafter und eigentlich sind wir auf unseren heutigen Gast aufmerksam geworden aufgrund eines Artikels in der Zeitschrift der Industrie- und Handelskammer mit dem Thema Diversity und was da von unserem Gast heute zitiert wurde, hat uns dazu bewogen, unseren Gast heute einzuladen. Und jetzt verrate ich auch endlich den Namen. Das ist der Dominik Scherf, einer von drei Geschäftsführern der Firma K2. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, Herr Scherf, K2 ist ein Unternehmen in der Gemeinde Eichenzell. Vielleicht können Sie ganz kurz dazu sagen, was machen Sie, wo sind Sie tätig?
Wir wollen jetzt Welkers nicht unter den Tisch fallen lassen. Wir gehören zum Industriegebiet Welkers, zur Großgemeinde Eichenzell. Sind mit der Firma K2 seit 01.01.2019 dort ansässig und sind ein, ich sag's mal grob, modernes Polsterunternehmen für Spezialbranchen. Wir beliefern aus Eichenzell hauptsächlich die Karawan- und Yachtindustrie mit Polsterlösungen.
Könnte man sagen, das ist Sie sind eine Art Hidden Champion. So, das ging mir durch den Kopf, weil Sie doch auch wirklich sehr speziell und in sehr gehobenen Segment tätig sind, aber wahrscheinlich Ihr Name gar nicht so häufig zu finden ist.
Das ist so ein bisschen, also wenn man jetzt von Hidden Champions ist, dann meistens so, ne, die B2B-Unternehmen, also die nicht den Endkunden beliefert, sondern die Industrie agieren dann öfters mal im Hintergrund. Wenn ich mir aber anschaue, wer in Deutschland als Hidden Champions in den letzten Jahren ausgezeichnet worden ist, dann haben wir noch einen Weg vor uns, um uns irgendwann mal vielleicht so nennen zu können, dass ist aber jetzt nicht unbedingt unser primärer Antrieb.
Ja, und was mich auch an Ihrem Unternehmen beeindruckt, ne, Sie haben es ja gesagt, Sie machen, Sie produzieren dann auch für den Endkunden und eigentlich auch immer sehr individuell angepasst, auch an den Auftrag. Also Sie müssen eigentlich sehr mit dem Kunden verbunden sein. Also es ist jetzt keine Massenproduktion, das möchte ich damit sagen. Verstehe ich das richtig?
Nein, genau andersrum. Okay. Also, unser Kunde ist das produzierende Gewerbe, ein Karawanhersteller, ein Yachthersteller, der in seinen Fahrzeugen, Booten textile Lösungen drin haben möchte. Was uns auszeichnet im Gegensatz zu dem Wettbewerb, ist, dass wir jetzt nicht ein reiner Lohnfertiger, das ist ein Begriff, den gibt es schon seit Jahrzehnten in Deutschland, der einfach Aufträge abarbeitet, in handwerkliche Aufträge abarbeitet, sondern wir verstehen uns wirklich als sehr kompetenten Partner in dem Bereich und werden von den Unternehmen auch schon dazu genommen, wenn die Projekte in die Entwicklung kommen. Das heißt, wir werden schon dazugeholt, wenn es darum geht, die Räume zu bemaßen und individuelle Lösungen, auch technische Lösungen, dort anzubieten oder zu entwickeln. Ja, also klar, am Ende des Tages ist es eine Polstergestell, eine Polsterlösung, was wir anbieten. Deswegen sind wir eine Polsterei. Aber teilweise können diese Teile dann auch die Bedürfnisse vor Ort für verschiedenste Situationen erfüllen. Also da steckt schon meistens relativ viel Know-how drin, was man gar nicht so sieht. Der Endkunde, den Sie meinen, ja, den bedient man, aber es ist jetzt nicht unsere, da gibt's das klassische Handwerk. Ja. Wir sind ja auch nicht in der Handwerkskammer angesiedelt, sondern in der Industrie- und Handelskammer. Wir sind gut, wenn es darum geht, ein Produkt fehlerfrei zu reproduzieren in einem größeren Umfang. Das ist unsere Stärke.
Okay, wenn ich nochmal zurückkommen kann auf den Artikel, wo wir auf Sie aufmerksam geworden sind und die Zitate, die uns da eben besonders aufgefallen sind, ist natürlich schon mal die Überschrift, die mir besonders gut gefallen hat. Ich darf mal zitieren: Wir sind ein schöner, bunter Haufen geworden und darauf sind wir stolz. Und der zweite Satz, wo Sie zitiert worden war: Wir beurteilen potenzielle Mitarbeitende weder nach Alter, Behinderung, ethnischer Herkunft, Geschlecht oder Religion und versuchen schon beim ersten Kontakt zu erspüren, ob sie ein offenes Mindset mitbringen. Also diese Aussage hat mich absolut beeindruckt, weil es wirklich eins zu eins zu unserem Inklusionsverständnis passt. Also für uns, wenn wir von Inklusion sprechen, meinen wir auch nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern genau diese Menschen, die Sie hier auch beschreiben. Vielleicht können Sie jetzt auch mal aus der Praxis oder aus Ihrem Unternehmen sagen, wie kommen Sie zu so einem Satz? Also was macht auch dieses Thema Diversity für einen Unternehmer und für ein Unternehmen so wertvoll?
Ich sage mal so, das Wort Inklusion ist ja wahrscheinlich im deutschen Sprachgebrauch noch ein relativ junges Wort im Vergleich zu anderen Worten. Das wird jetzt wahrscheinlich in den letzten Jahren auch sehr überstrapaziert. Ne? Inklusion heißt ja, ich finde das immer das beste Beispiel, anhand von der Schule, ja, habe ich eine Sonderschule und eine normale Schule, dann integriere ich die Menschen in die Gesellschaft. Wenn ich inklusiv arbeite, dann habe ich eine Schule, wo die Schule sich an die Bedürfnisse der Leute anpasst. So habe ich mir das immer erklärt. Das Thema Inklusion ist für mich, das Wort würde ich gar nicht so sehr benutzen, ja, menschlich, sozial. Ja, also wahrscheinlich geht mit der Erziehung los. Ich kann es Ihnen sagen, aber ich habe ich möchte immer von uns reden. Wir haben da einfach eine gewisse Werte in unserem Unternehmen, die durch die Gesellschafter auch vorgelebt werden, die für uns selbstverständlich sind. Deswegen freue mich natürlich eigentlich über, wenn ich eingeladen werde und mal mit neuen Menschen reden darf, sehr schön. Aber das Thema ist für uns eigentlich so normal im Alltag, ja, dass es Großartiges da für uns ist. Ne?
Sie haben gesagt, dass für Sie Inklusion in der Schule umgesetzt ist, dass die Schule sich die Bedürfnisse aller Schüler einstellt. Das heißt, wir haben gar nicht diese Sonderwege, sondern es ist eine Schule, die einfach so auch diese Vielfalt leben kann. Jetzt ist meine Frage, was bedeutet das bei Ihnen ganz praktisch? Also was ist bei Ihnen anders als vielleicht bei anderen Unternehmen?
Kann ich jetzt sagen. Ich glaube nicht, dass wir was Besonderes machen, ehrlich gesagt. Wenn ich mich jetzt mal in andere Unternehmen reinversetze, glaube ich, ein entscheidender Punkt, der am Ende dafür mitverantwortlich ist, wie viele Leute mit unterschiedlichen Fähigkeiten und sonstigen Sachen einstellen kann, ist auch wahrscheinlich die Branche, in der man tätig ist. Ja? Am Ende des Tages sind wir ein Wirtschaftsunternehmen und somit dem Erfolg verpflichtet. Man muss auch gar nicht immer so tun, als würde man alles aus großer Nächstenliebe machen. Am Ende des Tages ist es auch eine wirtschaftliche Entscheidung. Wir sind jetzt ein produzierendes Gewerbe, ne, und haben dort auch unterschiedlichste Arbeiten zu erledigen. Und mit ein bisschen Umdenken, mit ein bisschen Anpassung von Strukturen und mit ein bisschen Organisation kann man dann auch Menschen integrieren, die vielleicht für diese Arbeiten gar nicht entsprechende Vorkenntnisse haben. Ich sag mal, das Schwierigste, um Menschen zusammenzubringen, ist immer gleich, ist die Verständigung. Wir haben einen Mitarbeiter mit Handicap, der kriegt seine Arbeitseinweisung alle 14 Tage vom Gebärdendolmetscher. Mit dem können wir eigentlich gezielter, besser kommunizieren als mit unserem syrischen Flüchtling. Geht alles nur mit Hand und Fuß, ne? Aber irgendwie geht's auch. Die Sprache ist eigentlich, wenn man einen Weg der Kommunikation findet, dann und dann bereit ist, sich auch Situationen anzupassen, kommt der Rest dann meistens doch von ganz alleine.
Haben Sie den Gebärdendolmetscher bei sich im Unternehmen?
Nee, der kommt von Perspektiva dann. Also das war dann, das ist, ne, da machen die echt einen guten Job, da wird man sehr unterstützt. Aber das ist zum Beispiel jetzt eine Geschichte, wo man dann sieht, toll, braucht man gar nicht mehr. Ne? Das merkt man auch, wie sich das dann entwickelt. Das ist dann gar nicht mehr nötig.
Was muss denn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin mitbringen, um bei Ihnen ja, gut zu sein?
Das Gleiche, was jeder Mitarbeiter, was jeder Unternehmer will. Ja? In erster Linie erstmal eine gewisse Offenheit. Ja? In allem. Ja? In, das ist jetzt nicht nur Schrägstrich Diversity, Inklusion, Toleranz, sondern einfach offen im Umgang mit Menschen, im Umgang mit neuen Arbeitsmethoden, im Umgang mit neuen Arbeitsaufgaben. Und dann kommt direkt dahinter ein gewisses Verantwortungsbewusstsein für die Tätigkeiten, die man in dem Unternehmen unternimmt. Ja, das hat jetzt erstmal nichts mit einer Qualifikation zu tun. Es können einfache Arbeiten sein und es können schwierige Arbeiten sein. Aber ein Mitarbeiter ist immer dann wertvoll, wenn er selbstständig arbeitet und sich für gewisse Bereiche verantwortlich fühlt. Und das hat nichts mit Herkunft oder fachlicher Bildung zu tun. Das ist ein Stück weit Einstellungssache.
Es ist doch vielleicht das, was in Ihrem Zitat sprechen Sie ja von Mindset, dass Sie im Kontakt diesen Mindset erspüren wollen, zum Beispiel auch in einem Vorstellungsgespräch, kann ich mir vorstellen. Es ist das, wo Sie vielleicht auch den Fokus drauflegen, was bringt der neue Mitarbeiter zusätzlich zu seiner Qualifikation mit? Verstehe ich Sie da richtig?
Ja, das wäre schön. Aber heutzutage, wenn Sie ein produzierendes Gewerbe in Deutschland sind, dann ist es eigentlich nicht so, dass Sie dem Mitarbeiter groß da Fragen stellen, um zu gucken, ob er zu Unternehmen passt. Es ist eigentlich mittlerweile andersrum. Ne? Sie müssen froh sein, dass Sie Mitarbeiter kriegen. Ja? Da hat Deutschland die letzten Jahre komplett verpennt. Ja? Da haben wir, ich sage immer mein Lieblingsbeispiel, jeder Zweite macht einen Eventmanager auf Bachelor, aber wir haben keine Handwerker mehr. So, ich sag mal, ohne Diversity könnten wir, also ohne Zuwanderung, ohne Menschen, die Quereinsteiger sind, ohne Leute, die aus anderen Bereichen ein neues Wagnis eingehen, könnten wir überhaupt nicht mehr unseren Betrieb in der Mitte von Deutschland aufrechterhalten, weil einfach die Fachausbildung gar nicht mehr so vorhanden sind. Ne? Also es ist nicht, wie gesagt, das ist einfach die Wahrheit. Man muss offen sein, um dem Wettbewerb einfach Genüge zu tun. Ne?
Sie erzählen das auch sehr, ja, oder mit einer relativ geringen Barriere, ne, dass es einfach ist, auch Menschen, die jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht so hundertprozentig ins Unternehmen passen, den Personen eben auch eine Chance zu geben. Oftmals erleben wir ja auch, ne, wir sind ja auch bemüht, über Startmann, Perspektiva, Menschen mit Behinderung auf den Arbeitsmarkt zu vermitteln. Und da spürt man schon auch immer noch die Frage bei Unternehmern, was muss ich jetzt alles machen, was für Bürokratie kommt auf mich zu. Oder dann, wenn ich jetzt jemanden, einen Menschen mit Behinderung einstelle, ist der dann unkündbar? Also wir erleben dann schon auch immer Fragen oder dass, wenn wir uns mit Unternehmern unterhalten, dass die Befürchtung ist, dass die Hürde doch sehr hoch ist. Und Sie erzählen das hier, als ob es trotzdem alles machbar ist.
Sag mal so, Furcht sollte es für keinen Unternehmer ein guter Antrieb.
Sie haben vorhin gesagt auch, dass Deutschland das so ein bisschen verpennt hat. Das ist ja ein strukturelles Thema.
Ja.
Und wenn wir jetzt auf strukturell in die Kommune runterschauen, welche Unterstützung haben Sie denn bekommen oder wünschen Sie sich vielleicht auch noch mehr, damit Unternehmen wie Sie auch ja, ihr ganzes Potenzial ausschöpfen können?
Da können die jetzt anfangen. Ne? Da reicht der Podcast nicht, da komme ich nächste Woche nochmal wieder. Aber wir bleiben mal bei dem Grundthema, wo wir hier sind. Sie können ja keine Strukturen schaffen von heute auf morgen. Wir reden immer, zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal ein aktuelles Beispiel, wir reden immer von Digitalisierung und überall gibt es Fördertöpfe, Digitalisierung. Es gibt überhaupt keine Menschen, die diese Leute beraten können in Digitalisierungsprozessen oder in Ideen sind groß, aber die Vorarbeit fehlt. Ja.
Meinen Sie jetzt, um an diese Förderanträge zu kommen oder dann diesen Prozess auch umzusetzen vor Ort?
Nein, ganz allgemein. In Deutschland ist groß geworden durch seinen Mittelstand. Und der Mittelstand ist im großen Teil in irgendeiner Form im produzierenden Gewerbe. Und in den letzten Jahren hat man so ein bisschen, keine Ahnung, hat wahrscheinlich zum guten Ton gehört, wenn meine Tochter und mein Sohn studiert haben. Und es war in der öffentlichen Wahrnehmung wahrscheinlich mehr wert als ein Meister in einem Handwerk. Und das ist komplett, das war eine komplette Fehlrichtung. Das fällt uns heute als Gesellschaft auf die Füße. Da müssen wir schnellst, an den Stellschrauben muss die Politik schnellstens drehen. Das ist Fakt.
Bilden Sie selber wahrscheinlich auch aus, oder?
Ja, soweit es geht. Es ist halt, es ist nicht so einfach. Wir haben ja zum Beispiel einen jungen Mitarbeiter als Polsterer ausgebildet. Das ist ein gutes Beispiel. Der muss seine fachliche Ausbildung, kann er bei uns machen, und seine schulische Ausbildung geht er in Block absetzen nach Stuttgart. Also es gibt nicht mal in Hessen eine Ausbildungsstätte. Ja, da denke ich mir, was ist denn jetzt los? Ja, ist ja auch nett. Ich meine, ein Polstersessel braucht jeder. Hier stehen 10 Stück rum. Irgendeiner muss das ja machen. Und es ist ja kein schlechter Beruf.
Unser ältester Sohn, der hat Ausbildung als Konditor gemacht. Und da gibt es die Möglichkeit dann, wenn man fachlich da weiterkommen will, kann man entweder nach Kassel oder nach Gelnhausen von Fulda aus. Also das ist... Es gibt auch keine Klasse mehr von Konditoren, die in Fulda noch da zusammenkommen, damit sich das lohnt. Und dass dieses Netzwerk wird immer dünner, ne? Also es ist immer schwieriger. Was muss man da tun jetzt? Also wir sind natürlich, das ist natürlich die ganz große Frage. Aber was, wenn wir jetzt hier noch einen Wirtschaftspolitiker mit in der Runde sitzen haben, der tatsächlich auch Einfluss hätte, was müsste der tun, damit man dieses Rad wieder in die richtige Richtung dreht?
Chancen aufzeigen, Angebote machen und auch ja, das Handwerk wertschätzen. Die besten Sachen, am schnellsten kommen sie voran mit Image-Transfers. Ne? Also sollte sich mal man sich überlegen, wie man das Handwerk besser vermarktet. Mhm. Wäre mal ein erster Ansatz, ja, dass die Leute wollen. Und dann gibt es ein knappes Gut und dann ist vielleicht auch eine zweite Schule wirtschaftlich tragbar und dann kommt da vielleicht mal ein bisschen Zug rein.
Ja. Vielleicht darf ich nochmal ein bisschen eine provokative Frage stellen. Das, was Sie ja jetzt beschreiben, eröffnet ja doch so ein bisschen auch den Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung oder die jetzt nicht komplett wegen mir auch so eine Polsterausbildung machen können. Das fordert ja schon auch so ein bisschen Kreativität jetzt, also der Unternehmer, zu sagen, okay, ich muss mich umschauen, welche Menschen sind denn noch auf dem Arbeitsmarkt? Also ich meine es jetzt so ein bisschen provokativ, also könnte man ja auch so verstehen. Gäbe es nämlich jetzt ausreichend Leute, die im Handwerk tätig sein wollen? Oder ist es vielleicht eine Frage, bedeutet das, dass es dann doch wieder die Menschen, die wir jetzt unter dem Thema Diversity oder Inklusion verstehen, dann doch wieder vom Arbeitsmarkt verdrängen?
Ich glaube, das ist ein bisschen unterschiedlich zu sehen. Es ist ein sehr branchenspezifisches Thema. Also wir hätten ohne Zuwanderung in den letzten Jahren, in welcher Form auch immer, sei das gewachsene Zuwanderung oder sei das auch Flüchtlinge, hätten wir noch ein größeres Problem. Ja? Das muss man einfach mal sehen. Also man kann ja immer, wenn man jetzt das Gegenteil von Diversity ist ja, na gut, wo bin ich da? Am Ende bei Rassismus. Wenn man es mal rein makroökonomisch betrachtet, ist jetzt kommen die geburtenschwachen Jahrgänge, das haben unsere Eltern verbockt. Also ohne Zuwanderung, rein ökonomisch, läuft es überhaupt nicht. Ja, also da, jetzt mal, das ist eine Mathematik, da kann man erstmal, braucht man gar nicht für oder gegen was sein. Das ist einfach nur, das kann man sich ausrechnen. Und ich glaube, wenn ich einen Tipp geben kann an Leute, die jetzt kurz davor stehen, in die Berufswelt einzusteigen, lernt ein vernünftiges Handwerk. Da gibt es so viele Sachen, wo man sich kreativ wiederfinden kann. Handwerk wird überall gebraucht, hat einen großen Vorteil, was man vielleicht in jungen Jahren nicht so sieht. Man kann später da arbeiten, wo man leben möchte und muss das nicht umgekehrt machen. Ich wollte immer Jobs machen, die gab es in großen Städten. Ich hätte jetzt nicht in... Hätte ich mich nicht selbstständig gemacht, hätte ich nie nach Eichenfeld sehen können.
Darf ich fragen, was Sie selber für eine Ausbildung gemacht haben? Oder was ist so Ihr eigentlicher beruflicher Werdegang, bevor Sie Unternehmer geworden sind?
Ja, ich habe was ganz anderes gemacht. Ich bin schon Diplomkaufmann. Ich habe an der Universität Bayreuth BWL studiert. bin aber direkt in die Sportmedienbranche und habe 20 Jahre lang Sportverbände, Vereine beraten in wirtschaftlicher Hinsicht. Medienverträge ausgehandelt und sowas. Also ich habe überhaupt nichts mit Handwerk zu tun gehabt.
Gar nichts. Wie kam das dann, dass Sie da gelandet sind?
Ach, das sind verschiedene Punkte gewesen. Ich habe, obwohl ich direkt nach dem Abi aus Fulda weg bin, immer eine sehr große Verbindung zu meiner Heimat gehabt und gehalten durch meine Familie und meine Freunde. Hatte immer so ein bisschen im Kopf, mich irgendwann selbstständig zu machen. Und mein einer Geschäftspartner ist auch mein Schwager. Also da gibt es eine familiäre Verbindung. Und die Geschichte von K2 reicht eigentlich, wenn man das mal so alles zurückrechnet, wo das alles so herkommt, dann ist das auch so ein bisschen eine Weiterentwicklung der Firma, die meine Eltern mal betrieben haben. Also da spielen so ein bisschen Lebensplanungskriterien mit rein, emotionale Kriterien.
Ich habe bei der Recherche so, auf der Website bei Ihnen und auch ein bisschen in den Medien gesehen, dass Sie auch andere wichtige Themen bespielen oder dass die für Sie wichtig sind. Also dass eigentlich alle die Megathemen, die in der Gesellschaft im Moment eine große Rolle spielen, ne? Nachhaltigkeit, Effizienz, Digitalisierung und Inklusion. Also Sie nennen es Diversity, was eigentlich auch nur Vielfalt bedeutet, und damit sind wir genau beieinander. Also Nachhaltigkeit und Digitalisierung, auch wichtige Themen. Da sind Sie auch gefördert, haben, glaube ich, ich meine sogar Preise gewonnen dafür. Das interessiert uns auch, weil Kommunen, gerade auch Eichenzell ist ja auf dem Weg zur Smart City oder ist schon Smart City. Das heißt, da spielt das Digitalisierungsthema eine große Rolle. Erzählen Sie doch nochmal davon, das interessiert unsere Hörer sicherlich.
Es war wirklich auch ein Grund, dass wir heute in Welkers ansässig sind. Also wir waren vorher im Industriegebiet West hier in Rottges und sind da aus allen Nähten geplatzt. Und da war es aber grundsätzliche Entscheidung hast du erstmal getroffen. Ne? Baust du ein Unternehmen in Deutschland auf oder im europäischen Nachbarländern, wo dann die Lohnkosten ein Drittel sind. Ne? Am Ende des Tages verkaufst du deine Produkte nur, wenn du preislich attraktiv daherkommst. Ne? Wir haben uns dann aus verschiedenen Gründen, das ist ja nie nur ein Grund, für Welkers entschieden. Das spiegelt sich alles in dem Thema Nachhaltigkeit. Das ist unser Schlagwort, da komme ich gleich zu. Aber der Grund für Welkers war wirklich das Glasfasernetz, was es dort gibt, weil ein Polsterbetrieb hat die letzten 100 Jahre gleich gearbeitet. Ne? Und wollten einen Weg einschlagen, der den gesamten Prozess in die Zukunft führt. Also wir wollten digitale Prozesse aufsetzen, was natürlich dann einfach mal dazu führt, dass sie ständig große Datenmengen hin und her schicken müssen. Und das war dann eine Grundvoraussetzung, überhaupt das machen zu können. Und das war in Eichenzell geboten. Ja. Also da hat der Herr Rothmund schon auch was Gutes da uns zur Verfügung gestellt. Das war schon in Ordnung.
Das heißt, die Datenmengen nicht nur innerhalb des Unternehmens, weil da würde ja auch ein starkes internes Netzwerk reichen, sondern Sie tauschen große Datenmengen auch mit Ihren Partnern, Kunden, Lieferanten aus?
Wir bemaßen die Räume digital, die bemaßten Räume kommen zu uns auf digitalem Wege. Wir konstruieren digital, wir ziehen den ersten Körper nicht händisch mit Polstern an und aus, sondern der wird digital mit, so sage ich es mal in der einfachen Welt, mit Stoffen oder mit dem Bezugsmaterial angezogen. Dann wird daraus je nachdem, was der Stoff für eine Dehnfähigkeit hat, gibt es dann Nahtzugaben oder Verringerungen. Daraus können Sie dann erstmal den ganzen Prozess fertig konstruieren, ohne überhaupt erstmal Material zu verspenden. Ja, also Sie müssen also dann
als Modell in dem Moment, als digitales Modell.
Ja, also ich sag mal, wenn wir anfangen, dann ein erstes Modell zu bauen, dann dann stehen die Maße eigentlich schon fest. Ne? Dann sind die schon, dann sind die schon komplett berücksichtigt.
Weil das Modell eigentlich digital ist?
Ja, am Ende des Tages ist immer noch das Händische das, was zählt. Sie müssen das Ding noch ins reale Leben überführen. Aber sie brauchen deutlich weniger Versuche, als das auf die herkömmlichen Methoden, das in den herkömmlichen Methoden nötig war. Ja. Und das Thema Nachhaltigkeit, was Sie angesprochen haben, das haben wir für uns selber definiert, ne, nach drei Säulen, sage ich mal. Ne. Das eine ist klar, als Wirtschaftsunternehmen, wir wollen wirtschaftlichen Erfolg. Nur so können wir Arbeitsplätze sichern, nur so können wir unsere Zukunft sichern. Soziale Verantwortung, wir kommen, alle Gesellschafter kommen hier aus der Region und wir möchten auch uns damit engagieren, ne? Arbeitsplätze schaffen und auch selber hier leben. Wir möchten eigentlich gar nicht woanders leben. Und das Dritte ist dann das Ökologische. Und da kommen wir dann, das sind dann auch, das, die ganzen Themen spielen zusammen. Ja, das Thema Digitalisierung hat natürlich auch gerade in einem Bereich, wo man sehr viel Stoffe auf Maß bringen oder Materialien auf Maß bringen muss, können Sie mit Algorithmen Verschnitte massiv reduzieren. Das heißt, Sie verringern Ihren CO2-Abdruck ganz entscheidend, was auf der einen Seite von jedem von uns die Verantwortung sein sollte, ist aber auf der anderen Seite wirtschaftlich auch dann eventuell die etwas höheren Lohnkosten im Vergleich zum Nachbarland wieder ausgleicht. Weil am Ende des Tages den Verschnitt zahlt auch der Endkunde. Also ist das so ein Gesamtthema.
Ja, also was mir dabei jetzt hängen bleibt und was ich einfach großartig finde, ist, dass es nicht so ist, dass Sie als Handwerksunternehmen eben auch diese großen Themen mit beachten wollen, also Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Diversity, weil sie eben einfach dran sind und weil sie gut sind und weil sie die für wichtig empfinden, sondern gerade umgekehrt. Also ihre Erfolgssäulen, so habe ich das jetzt rausgehört, als mittelständisches Unternehmen, was im Wettbewerb steht, was unter Kostendruck natürlich steht, was in Deutschland regional auch produzieren möchte, hat als Erfolgsfaktoren auf der einen Seite Diversity, also mit den Menschen arbeiten, die da sind und da jeweils diese Stärken eben auch nutzen. Das Zweite, nachhaltig zu arbeiten, nicht nur wegen der Umwelt, sondern auch, weil es sich unterm Strich rechnet. Und das Dritte, dass Digitalisierung für Sie die Grundlage ist, um genau diese anderen Themen auch erfolgreich umzusetzen.
Und Zukunft ist digital.
Am Ende stellen wir unseren Gesprächspartnern immer wieder die gleiche Frage. Und es kommen aber immer andere Antworten. Das ist schön. Und die Frage ist, warum ist heute für Sie ein guter Tag für Inklusion?
Es ist kein guter Tag für Inklusion, weil es keinen schlechten gibt.
Okay, Punkt. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, Herr Scherf. Hat mich gefreut.
Sehr gerne.
Genau.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal an unsere Hörer. Vielleicht sitzen Sie auch irgendwann, wenn Sie in Ihrer Yacht sitzen oder auf Ihrem Caravan, auf einem Polster von K2, auch wenn Sie es vielleicht gar nicht wissen, weil wir mit einem Hidden Champion zu tun hatten heute aus Eichenzell. Vielen Dank, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie die teilen oder wenn Sie uns gute Bewertungen geben. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein guter Tag für Inklusion.
Genau. Wenn ich jetzt reinspreche, muss was ausschlagen.
Oder? Perfekt, ja, jetzt schlägt es.
Also das Mikro. Achso, bei Ihnen. Achso, ja. Ich dachte, bei mir müsste was.
Nein.
Das ist jetzt gerade spontan. Ich habe mal meine Schwester irgendwann vor 15 Jahren angefragt. Dann hat sie gesagt...